Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist, Laura. Wir haben heute eine extrem spannende Mischung auf dem Tisch, von hochmodernen Waffensystemen über die Gefahren an den Finanzmärkten bis hin zu italienischem Design in der Gastronomie. Da ist wirklich alles dabei.
Hallo Tim, ja, ich habe schon kurz in die Themen reingeschaut und bin ehrlich gesagt ziemlich fasziniert. Besonders dieser Kontrast zwischen extremster Hochtechnologie und dem ganz klassischen Erlebnis beim Essen finde ich super spannend. Ich glaube, wir können heute einige Perspektiven eröffnen, die man so nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Gerade wenn es darum geht, wie Software plötzlich Branchen verändert, die man eigentlich für sehr starr hält.
Genau das ist der Punkt. Und fangen wir doch direkt mit etwas an, das klingt erst einmal nach Science Fiction, aber längst Realität ist. Es geht um die Verteidigungsindustrie. Wir kennen alle diese riesigen Rüstungsriesen, Firmen wie Lockheed Martin oder Boeing. Das sind sogenannte Legacy Contractor. Aber jetzt kommt eine neue Garde ins Spiel, die einen komplett anderen Ansatz verfolgt. Software First Defense. Ein Beispiel ist hier das Unternehmen Anduril. Laura, kannst du uns erklären, was dieser softwarezentrierte Ansatz eigentlich bedeutet?
Sehr gerne. Also im Grunde geht es darum, dass die alten Giganten oft sehr langsam und teuer agieren. Sie bauen massive Hardwareprojekte, die Jahre dauern. Anduril hingegen bringt das Ethos aus dem Silicon Valley in den Bereich der nationalen Sicherheit. Anstatt nur an einer großen Maschine zu basteln, setzen sie auf KI-gesteuerte autonome Systeme. Wir reden hier von Drohnen oder U-Booten. Das Entscheidende ist aber nicht die Hardware selbst, sondern die Vernetzung über Plattformen wie zum Beispiel LATS.
Moment, lass uns da kurz für alle, die nicht im Tech-Bereich arbeiten, einhaken. Was genau bedeutet das eigentlich, wenn man Software an der Edge implementiert? Das klingt nach Fachchinesisch.
Das ist eine gute Frage. Ganz simpel gesagt bedeutet Computing an der Edge, dass die Datenverarbeitung nicht in einem weit entfernten Rechenzentrum stattfindet, sondern direkt dort, wo die Action passiert, also direkt in der Drohne oder im Sensor. Dadurch kann das System in Echtzeit reagieren, ohne auf ein Signal von irgendwoher warten zu müssen. In einem modernen Krieg, wie wir es zum Beispiel bei den aktuellen Konflikten in der Ukraine oder im Iran sehen, ist Geschwindigkeit und die Fähigkeit zur schnellen Iteration viel wichtiger als eine einzelne riesige und starre Hardware-Plattform.
Das ergibt Sinn. Also quasi Schnelligkeit schlägt Masse. Und wenn man sich das genauer ansieht, gibt es da ja auch handfeste Argumente, warum das Modell überlegen ist. Eines davon ist die Überlegenheit durch Autonomie. Software-gesteuerte Schwärme sind einfach effektiver als eine einzige, extrem teure Plattform, die dann ein riesiges Ziel darstellt. Dazu kommen die kürzeren Entwicklungszyklen. Man kann viel schneller auf neue Bedrohungen reagieren. Und natürlich spielt die geopolitische Lage eine Rolle. Die Verteidigungsausgaben steigen weltweit massiv an, besonders in Polen und innerhalb der NATO, was langfristig für viele Aufträge sorgt.
Absolut, aber wir müssen natürlich auch ehrlich sein. Es ist nicht alles nur rosig. Es gibt massive Risikofaktoren. Erstens sind da die regulatorischen Hürden, die Beschaffungsprozesse beim Pentagon in den USA sind legendär träge und komplex. Da kann man noch so gute Software haben, wenn der Staat Jahre braucht, um ein Formular zu unterschreiben. Und dann ist da natürlich die ethische Komponente. Automatisierte Waffensysteme, also Maschinen, die eigenständig entscheiden, das sorgt für extrem starke öffentliche Kritik.
Ja, das Thema KI und Krieg ist moralisch natürlich ein Minenfeld. Und man darf nicht vergessen, dass diese Firmen extrem abhängig von Staatsverträgen sind. Ein einziger politischer Kurswechsel in Washington oder Brüssel könnte die Budgets schlagartig kürzen. Aber lass uns diesen Gedanken der Vernetzung mal weiterspinnen. Es gibt da nämlich eine These, dass dieses Prinzip der Konvergenz nicht nur für das Schlachtfeld funktioniert, sondern für die gesamte Industrie. Das ist dieser Ansatz der Sensorfusion.
Genau, das ist eigentlich die logische Fortsetzung von dem, was wir gerade besprochen haben. Die Idee ist, der wahre Wert liegt nicht im einzelnen Sensor, also egal, ob das eine Kamera, ein Radar oder ein Satellit ist, sondern in der Fähigkeit, Tausende dieser Datenpunkte zu einer einzigen handlungsrelevanten Information zusammenzuführen. Das nennt man Sensorfusion. Wer die Plattform baut, über die all diese Komponenten kommunizieren, kontrolliert quasi das Betriebssystem des Geschehens.
Das ist ein extrem starkes Bild, also nicht mehr die Kamera an sich, sondern das Gehirn, das alle Kameras steuert. Und das Spannende ist ja, dass man diese Logik 1:1 auf Smart Cities oder autonome Fabriken übertragen kann. Die Softwareschicht, die alles verbindet, ist am Ende viel wertvoller als die Hardware-Komponenten selbst. Warum ist das aus finanzieller Sicht so attraktiv?
Da spielen vor allem zwei Dinge eine Rolle. Erstens gibt es extrem hohe Wechselkosten. Wenn ein Unternehmen oder eine Stadt einmal ein solches Netzwerk implementiert hat, ist es unglaublich schwer, dieses wieder zu ersetzen. Das nennt man Lock-in-Effekt. Zweitens ist das Ganze enorm skalierbar. Die Software kann auf verschiedenste Hardware-Typen angewendet werden. Und wer die Konvergenz steuert, besitzt am Ende auch die wertvollsten aggregierten Daten. Und wir wissen ja alle, dass Daten heutzutage das neue Gold sind.
Aber auch hier gibt es wieder Fallstricke, oder? Ich denke da an die Interoperabilität. Es ist ja nicht so einfach, proprietäre Systeme von 10 verschiedenen Herstellern in einen Topf zu werfen und zu erwarten, dass sie perfekt miteinander sprechen.
Genau das ist eines der größten Probleme. Und dann gibt es noch die Sicherheitsrisiken. Ein zentraler Angriffspunkt für Hacker könnte theoretisch das gesamte Netzwerk lahmlegen. Außerdem könnten staatliche Vorgaben irgendwann offene Standards erzwingen, was die Margen der Firmen drücken würde, weil sie ihre geschlossenen Systeme nicht mehr so teuer verkaufen könnten.
Wahnsinn, wie sehr sich diese Software-Themen durchziehen. Aber lass uns jetzt mal einen kompletten Themenwechsel machen und in eine ganz andere Welt eintauchen, in die Finanzmärkte. Und zwar in eine Zone, die man eher meiden sollte, die Gefahrenzone Hebel. Laura? Wir sprechen hier über Momentumstrategien und hochgehebelte Hedgefonds. Für viele klingt das erst einmal nach schnellem Geld, aber es gibt da eine richtige Falle.
Oh ja, das ist ein Thema, bei dem man wirklich aufpassen muss. Zuerst müssen wir kurz klären, was Hebel oder Leverage eigentlich bedeutet, für alle, die nicht täglich in Charts schauen. Hebel bedeutet im Grunde, dass man sich Geld leiht, um eine größere Position zu kaufen, als man eigentlich bezahlen könnte. Man versucht also, seine Gewinne massiv zu verstärken. Aber das Problem ist, die Verluste werden dadurch genauso extrem verstärkt.
Und genau hier kommt die moderne Marktstruktur ins Spiel. Wir beobachten gerade, dass KI-Agenten Portfolios in Echtzeit optimieren. Das führt dazu, dass extrem viele Marktteilnehmer genau denselben Trade machen. Man nennt das Crowded Trades. Wenn dann ein Trend kippt, passiert das nicht mehr langsam und linear, sondern es gibt einen sogenannten Speed Crash.
Und da wird es richtig gefährlich. Ein Beispiel aus der Praxis ist der Fall des Managers Leopold. Wer massiv auf Momentum setzt, also darauf, dass ein Trend einfach immer weitergeht und dabei Hebel einsetzt, ist bei einer Korrektur völlig schutzlos. In Sekunden können die Prime Broker, also die Banken, die das Geld für den Hebel leihen, ihre Kreditlinien zurückziehen. Das führt dann zu kaskadierenden Liquidierungen, das heißt, ein Verkauf löst den nächsten aus und es gibt einen Dominoeffekt nach unten.
Das ist eigentlich beängstigend. In einem Markt, der heute so viel schneller reagiert als vor 20 Jahren, wird übermäßiger Leverage fast schon zum tödlichen Risiko. Aber warum setzen dann immer noch so viele darauf? Ich nehme an, der Herdentrieb spielt hier eine riesige Rolle. Viele Positionen sind ja weit über ihrem fundamentalen Wert, aber alle springen auf den Zug auf.
Genau. und dazu kommt das aktuelle Zinsumfeld. Höhere Zinsen machen die Finanzierung von Leverage teurer und damit riskanter. Aber man muss fairerweise sagen, es gibt auch Argumente dagegen, dass es sofort kracht. Es gibt diesen berühmten Satz an der Börse: Irrationality lasts longer than you can stay liquid. Also, die Märkte können länger irrational bleiben, als man selbst noch Geld hat, um seine Positionen zu halten.
Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann gibt es natürlich noch Zentralbankinterventionen. Wenn plötzlich die Zinsen gesenkt werden, könnten diese Momentum-Trades plötzlich wieder befeuert werden. Oder es kommt zu einem Short-Squeeze. Das ist eigentlich genau das Gegenteil eines Crashs. Da werden Leute, die auf fallende Kurse gesetzt haben, gezwungen, ihre Positionen schnell zurückzukaufen, was den Preis explosionsartig nach oben treibt.
Es ist ein permanentes Katz-und-Maus-Spiel mit der Liquidität. Aber weißt du, Tim, nach all diesem Stress mit KI-Kriegen und Finanzcrashs brauche ich jetzt eigentlich etwas Entspannendes, etwas Greifbares.
Da hast du absolut recht. Passend dazu schauen wir uns als letztes Thema die Experience Economy in der Gastronomie an und konkret das L'Osteria-Modell. Das ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie man Systemgastronomie mit High Design verbindet.
Ich liebe dieses Konzept. Im Grunde geht es darum, dass in einem gesättigten Markt, und die italienische Gastronomie ist ja quasi überfüllt, nicht unbedingt das beste Produkt gewinnt, sondern die beste Atmosphäre und die beste Systematik. L'Osteria hat gezeigt, dass man durch massive Investitionen in das Shop-Design, also Lichttechnik, Musik, hochwertige Materialien, einen ganz eigenen Alleinstellungsmerkmal schafft.
Das ist spannend, weil es eigentlich zwei Welten vereint. Auf der einen Seite hast du die hocheffizienten Prozesse einer Systemgastronomie, so wie man es vielleicht von McDonald's kennt. Alles ist optimiert, damit es schnell und fehlerfrei läuft. Aber auf der anderen Seite fühlt es sich für den Gast an wie ein High-End-Erlebnis. Dadurch kann man Premium-Preise verlangen, während die Auslastung extrem hoch bleibt.
Genau das ist der Clou. Die Atmosphäre schafft eine emotionale Bindung zum Kunden, die eine normale Pizzeria einfach nicht bieten kann. Und durch die systematisierten Abläufe reduziert man die Fehlerquote massiv, wenn man in neue Städte expandiert. Wenn das Design und der Standort stimmen, ist der Return on Investment pro Quadratmeter extrem hoch. Das Ganze ist also eine hochgradig skalierbare Maschine, verpackt in ein schönes Gewand.
Aber auch hier gibt es natürlich die Kehrseite. Erstens sind die Anfangsinvestitionen enorm. High-End-Design kostet eben richtig viel Geld. Da kann man nicht einfach ein paar neue Stühle kaufen, sondern muss das ganze Konzept durchziehen. Und dann ist dann noch das größte Problem jeder Gastronomie: die Menschen.
Absolut. Der Fachkräftemangel ist ein kritisches Risiko. Gastronomie bleibt am Ende ein People-Business. Man kann die Prozesse so sehr optimieren, wie man will. Wenn niemand da ist, der das Essen serviert oder die Gäste begrüßt, bringt auch das schönste Lichtdesign nichts. Und man darf nicht vergessen, Designtrends veralten. Was heute modern und luxuriös wirkt, sieht in 5 oder 10 Jahren vielleicht schon wieder altbacken aus. Dann muss man wieder massiv investieren und renovieren.
Das ist wohl die Ironie der Experience Economy. Man muss ständig innovativ bleiben, um relevant zu bleiben. Wahnsinn, wenn man mal über all diese Themen nachdenkt. Wir haben heute über autonome Drohnenschwärme gesprochen, darüber, wie KI-Agenten Finanzmärkte in Sekunden abstürzen lassen können und wie man mit dem richtigen Licht und einer effizienten Küche eine Gastro-Empire aufbaut.
Es zeigt eigentlich nur eines, egal ob es um Verteidigung, Finanzen oder Pizza geht. Die Gewinner sind die, die Software, Systematik und ein tiefes Verständnis für das Erlebnis des Nutzers kombinieren können. Es geht immer darum, einen strategischen Vorteil zu schaffen, der schwer zu kopieren ist, sei es durch ein komplexes Netzwerkbetriebssystem oder durch ein emotionales Designkonzept.
Das war eine wirklich spannende Runde heute, Laura. Ich glaube, wir haben einiges an neuen Perspektiven gewonnen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr uns begleitet habt.
Danke euch. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht es gut und bis bald.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.